Du musst dein Lesen ändern. Der Podcast für Literatur und Kritik von der Buchhandlung Wassermann und Blanke Neseke.
Guten Tag von mir, Pascal Matthäus von der Buchhandlung Wassermann aus Blankenese.
Und auch von mir einen wunderbaren guten Tag. Mein Name ist Tobias Lenzler. Ich bin freier Journalist und Doktorand an der Technischen Universität Chemnitz. Pascal, warum sind wir eigentlich hier? Was machen wir hier?
Wir haben uns überlegt, es braucht dringend mehr Podcasts. Nein, was es wirklich vielleicht braucht, sind noch ein paar gute Literaturpodcasts. Und mit dem Ziel starten wir jetzt einfach mal in die erste Folge. Du musst dein Lesen ändern. Wir haben uns Folgendes überlegt. Es gibt Bücher, die bekommen sehr viel Aufmerksamkeit, stehen hoch oben in Bestsellerlisten, werden viel verkauft. Die sind manchmal aber gar nicht so gut. Und solche Bücher haben wir uns ausgesucht. Zum einen wollen sagen, was an denen eigentlich vielleicht kritisch zu beäugen ist, um dann ein zweites Buch diesem ersten gegenüberzustellen, das nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, vielleicht in der einen oder anderen Weise aber ähnlich ist zu diesem sehr erfolgreichen Buch und dass es sich viel mehr lohnt zu lesen. Und mit diesem Versuch starten wir heute mal, oder?
Genau, das scheint mir eine gute Idee zu sein. Und ich glaube, was wir den Hörerinnen und Hörern vorher natürlich sagen müssen, ist, wir können nicht eins zu eins dafür garantieren, dass alle, die das aus unserer Sicht nicht lesenswerte Buch lesen, das andere besonders gut finden würden. Aber wir sind der Überzeugung, es würde sich lohnen, das mal zu versuchen.
Das können wir nicht garantieren, das ist wahr.
Das stimmt.
Aber wir versuchen trotzdem jetzt unsere ganze angesammelte Expertise in dieses Programm hineinzulegen und fangen doch mal an mit unserem ersten Buch. Und da würde ich sagen, und jetzt auf Sie mit Gebrüll.
Ja, wunderbar. Ich brülle mal los. Und zwar haben wir uns als erstes Buch, das kann eigentlich kaum überraschen, Caroline Wahls Die Assistentin vorgenommen. Das ist im Rowohlt Verlag erschienen, hat 368 Seiten und kostet 24 Euro. Und bevor wir daran gehen, warum wir dieses Buch eigentlich nicht so gut finden, würde ich eine kleine Zusammenfassung geben, damit auch alle, die das Buch noch nicht gelesen haben, ungefähr wissen, worum es geht. Also, Caroline Wahl hat nach ihren ersten beiden sehr erfolgreichen Romanen Die Assistentin geschrieben. Das ist die Geschichte von Charlotte, einer jungen Frau in ihren 20ern, die eigentlich auf Druck ihrer Eltern, ihr Leben endlich in die Hand zu nehmen, eine Stelle als Verlagsassistentin in einem ja namentlich nicht näher spezifizierten Verlag annimmt und eigentlich aber Musik machen will. Und irgendwie ist aber der Druck aus dem Elternhaus offensichtlich so groß, dass sie sich dem beugt. Naja, und Charlottes Chef ist eine ziemlich spleenige, oft übernächtigte, manchmal alkoholisierte ja, und immer hart an der Grenze zum Boomer-Chef-Klischee kratzende Type, würde ich sagen. Und er ist übergriffig, vor allem aber verbal. Schon zu Beginn deutet Caroline Wahl an, dass dieser Ugo Meise, dieser spleenige Typ, Grenzen überschreiten wird und die Zeit beim Verlag, die Charlotte dort verbringt, auch sehr kurz ist, also nicht mal ein Jahr. Ja, so viel vielleicht zum Inhalt, ohne allzu viel zu spoilern, denn das tut die Autorin im Roman eigentlich schon selbst genug.
Permanent selbst, das ist ein wiederkehrendes Stilmerkmal, das andauernd also vorausgeblickt wird und gesagt wird, also es wird dann jetzt demnächst etwas passieren, ich möchte das auch nicht vorwegnehmen, aber das ist wichtig. Es sind auch andauernd so Referenzen auf das Romanschreiben selber in dem Buch darin. Wie würdest du den Stil beschreiben?
Also ich glaube, sie hat einen Plauderton gewählt, der auf der einen Seite eben sehr gut reingeht. Also kann man sagen, das ist ein leicht konsumierbares Buch. Sie macht sich an einer Stelle ja lustig über die Novelle und sagt, eigentlich sind Novellen ja auch irgendwie scheiße.
Kacke.
Also, sie sagt in dem Fall, ich habe es nochmal nachgeschaut, sie sagt sehr häufig Kacke, aber in dem Fall sagt sie scheiße. Da wollen wir jetzt die ganzen Grasses und Lüschers und Fontanes jetzt mal die haben zumindest gute Novellen geschrieben.
Sie sagt ja auch eigentlich gar nicht, dass Novellen an sich nicht gut wären. Sie sagt, Novellen seien nicht verkäuflich. Und jetzt tun wir gerade schon wieder so, als sei das die Autorin selber. Man muss vielleicht sagen, es gibt in der Tat diese übergeordnete Erzählinstanz, die auf diese Weise immer eingreift. Es liegt irgendwie nahe, sie auch in Beziehung zu setzen mit der Autorin Caroline Wahl. Die unterscheidet sich aber von der Hauptfigur des Buches, Natürlich. Charlotte, die wiederum aber mit Caro Wahl gemeinsam hat, dass sie eine ähnliche Biografie hat, denn genau. Auch Caroline Wahl ist mal Verlagsassistentin gewesen.
Das ist richtig. Und was ich eigentlich eben noch sagen wollte mit der Erzählstruktur, es ist ja interessant, das hat Caroline Wahl auch selber mal gesagt, ihre Romane sollen leicht konsumierbar und sozusagen auch in einem Rutsch lesbar sein. Und das hat sie in Die Assistentin eigentlich auch wieder geschafft, dass man sagen kann, der Roman lässt sich an einem Stück lesen. Allerdings, das würde ich ihr schon zugestehen, hat sie eine erzählerische Entwicklung gemacht. Sie hat viel mehr Einschübe in ihren einzelnen Kapiteln, die mal vor und mal zurückgreifen. Sie vermittelt einem auch das Gefühl, dass sie über das Romanschreiben, das hast du eben auch schon gesagt, reflektiert. Und man hat auch das Gefühl, dass diese Konstellation dieses reflexiven Über-Ichs, könnte man sagen, und dieser Figur Charlotte, die ihre Geschichte eigentlich selber erzählt, ganz gut funktioniert. Was nicht so gut funktioniert, und da bin ich gespannt, wie du das siehst, sind eigentlich fast alle anderen Figuren. Also Ugo Meise ist eigentlich nur arschig, kann man sagen. Der ist ein völlig abgedrehter Typ. Das ist sehr häufig lustig zu lesen, aber nicht sonderlich realistisch als Figur. Und alle anderen, ob es nun die erste Kollegin ist mit der
Ivana,
genau, mit der sie zusammenarbeitet, oder die wunderbare Figur der Alexandra Liebig, die eigentlich irgendwie auch so eine sadistische, so eine sadistische HR-Managerin ist oder Personalerin, genau. Ja. Da hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass sie doch merkwürdig blass bleiben. Und dann gibt es auch noch Bo, eine Zufallsbekanntschaft, die dann ja irgendwie eine Affäre oder eine Liebschaft mit ihr beginnt, also mit der Charlotte. Aber was so richtig daraus erwächst, das lernt man in dem Buch eigentlich nicht, finde ich.
Lass uns gerne gleich über die Figuren sprechen. Ja. Ich möchte noch einen Schritt noch einmal zurückgehen. Ja. Das, was du als erzählerische Entwicklung beschrieben hast, dass dort also jetzt vielleicht auch elaboriertere Techniken Anwendung finden als in den ersten beiden sehr straight erzählten Büchern, die damit auch sehr erfolgreich waren. Ich frage mich, was jetzt auffällig ist, ist, dass ja auch die Caro Wahl-Fangemeinde nicht mit allem glücklich ist, was dieses Buch angeht. Das hat auf Social Media viel Kritik einstecken müssen, während also die ersten beiden, gerade das erste, das gerade frisch verfilmte 22 Bahnen eigentlich wirklich gefeiert wurde, bis heute gefeiert wird, hat sie jetzt dann in sehr schneller Folge 23, 24, 25 das dritte Buch nachgeliefert, das also etwas anders in der Erzählform angelegt ist, wofür sie jetzt aber eben durchaus auf den Deckel kriegt. Darüber könnte man auch noch sprechen, warum das eigentlich so ist. Aber die Figuren, also ich würde dir weitestgehend zustimmen. Ich finde die Hauptfigur durchaus viel schichtiger. Das ist natürlich auch das Zentrum des Buches. Ihre Erzählstimme haben wir auch im Ohr, wenn gleich sie aus der dritten Person sozusagen geschildert wird. Und ich würde auch für eine weitere Figur eine Ausnahme machen. Ich finde, dass die zweite Kollegin Jeanne durchaus eine interessante Figur auch ist.
Das stimmt.
Die dann also im letzten Drittel des Buches dazukommt, sodass wir mal immerhin schon zwei Figuren haben, die Kriterien vielleicht an eine lebendige Figur. Das ist doch was wir wollen. Wir wollen Figuren, die irgendwie ein glaubwürdiges Innenleben haben. Das interessiert uns als Romanleser, oder?
Das stimmt. Aber würdest du sagen, dass die Jeanne wirklich eine besonders lebendige Figur ist? Denn eigentlich bricht sie ja, sobald sie dort ist, sofort zusammen. Und man hat...
Das ist ihr Charakter, den kannst du ihr nicht vorwerfen.
Naja, das kannst du ja sagen, das stimmt. Aber das ist der Punkt ist, ich glaube, an der Jeanne stört mich, oder Jeanne stört mich, dass du sofort weißt, als sie eingeführt wird, das nimmt kein gutes Ende, und man aber nie das Gefühl hat, dass man sie besser kennenlernt. Also das ist genau das, was ich meine. Bei Caro Wahl funktionieren ganz viele Figuren immer nur so als Handlungsauslöser für die Charlotte. Und das ist etwas, was mich auch an verschiedenen anderen Romanen, die jüngst erschienen sind, gestört hat, dass ich das Gefühl habe, die funktionieren eigentlich nur noch wie Drehbücher. Und das ist etwas, also sie hat im Grunde genommen, hat Caroline Wahl dieses Buch schon auf eine zukünftige Verfilmung hingeschrieben. Das würde ich sagen.
Das ist ein bekannter Vorwurf. Es mag was dran sein. Eine Autorin, die weiß, wie schön das ist, verfilmt zu werden, mag beim nächsten Buch auch daran denken, dass es wieder verfilmt werden könnte. Mhm. Also ich bin da auch bereit, dir ein großes Stück entgegenzukommen. In der Tat ist es so, die Figuren tauchen auf, sie verschwinden wieder, sie sind eigentlich dafür da, die Geschichte der Hauptfigur weiter zu erzählen, was ja auch legitim ist und was dann vielleicht eben doch auch wieder in einer Novelle, in einer Erzählung besser funktioniert, ja, als in einem Roman, wo wir eigentlich eine lebendige Welt haben wollen, die eben, genau, nicht nur einen Ausschnitt darbietet.
Und das ist, glaube ich, das, was man als das große Plus dieses Buches bezeichnen kann, bei all dem, was wir jetzt schon an Punkten herausgepickt haben, die man sich vielleicht nochmal anschauen könnte. Sie reflektiert über diese Form ja selber. Mhm. Und sie sagt an einer Stelle dann auch, naja, die Figuren sind irgendwie flach geraten, es sind flache Figuren mit Vaterkomplex, sagt sie über sowohl Charlotte als auch über Ugo. Und an einer anderen Stelle sagt sie, naja, das Ganze kommt nicht so richtig in Fahrt. Der Leser oder die Leserin erwartet doch jetzt eine Steigerung. Aber Spoiler, so richtig in Fahrt kommt es nicht mehr. Und das fand ich dann auf der einen Seite enttäuschend als Leser. Auf der anderen Seite habe ich mich darüber amüsiert als jemand, der das Ganze rezensieren oder auseinandernehmen muss.
Wobei ich mich dann auch gefragt habe, ist das jetzt eigentlich wirklich eine ernsthafte Reflexion über das Romaneschreiben? Oder ist das nicht einfach das, was sie sozusagen diesem Text jetzt hinzu beigefügt hat, damit da irgendwie ein Roman draus wird? Und ist das nicht eigentlich auch schon ein Anzeichen dafür, dass es doch bisschen dünne ist, was hier vorliegt?
Ich glaube, du bist damit auf der richtigen Spur. Wenn man im ersten Satz beziehungsweise überhaupt schon auf den ersten zwei Seiten seine komplette Geschichte erzählt und dann die Katastrophe noch nicht mal wirklich genau rekonstruiert, sondern immer wieder sagt, naja, das sind so kleine Tröpfchen, die das fast zum Überlaufen gebracht haben. Aber es kommt nie dieser eine Moment, wo du das Gefühl hast, okay, das Ganze eskaliert jetzt richtig. Mhm. Dann denke ich auch, dass du mit deinem Gedanken vorhin richtig gelegen hast. Also von daher, das ist ein bisschen flach und nicht besonders aufregend gebaut.
Da sind wir bei der Bauweise. Ich möchte noch einen Punkt noch ergänzen.
Ja.
Ich würde auch sagen, dass eben auf der sprachlichen Ebene einfach nicht viel los ist. Ja. Ich habe mich im Nachhinein gefragt, warum lese ich Romane? Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst. Ich möchte doch schon auch immer eine neue Form auch der sprachlichen Bewältigung der Welt, um es jetzt mal ganz groß zu sagen, oder nicht unbedingt nur eine neue, wenigstens eine überzeugende, eine originelle, eine prägnante Form der sprachlichen Ordnung in einem Roman zu Gesicht bekommen. Ja. Und da ist in der Assistentin wirklich nicht viel los. Es ist eine Sprache, die sehr nah an der Alltagssprache ist. Ich glaube, dass sie durchaus eine geformte Sprache ist. Ich würde glauben, dass man an dem Text zeigen kann, dass absichtlich häufig unpräzise, ein bisschen falsche Formulierungen gerade bei Sprichwörtern Verwendung finden. Das ist aber für mich bloß eine Haltung der Lässigkeit, die dadurch ausgedrückt werden soll, und ist mir dann auch zu wenig.
Ich habe auch den Eindruck, dass der Roman in einem durchgeschrieben worden ist, ohne dass sich das hinterher noch mal jemand angeschaut hat. Und da muss man tatsächlich auch sagen, dass das Lektorat an einigen Stellen dann auch versagt hat. Es gibt eine Stelle, an der sie über die lichten Tage spricht, die jetzt kommen, und wenige Sätze später kommen die lichten Tage nochmal. Und dann kann man natürlich sagen, das ist ein Stilmittel, das ist genau die sprachliche Ebene, die du suchst, aber die habe ich da nicht erkannt. Für mich ist es, wie du es gesagt hast, auf der einen Seite ist es der Versuch, immer mal wieder Andeutungen zu machen, sie beherrscht das ganze Handwerk. Auf der anderen Seite finde ich eben, das kommt nicht richtig raus. Das ist für mich tatsächlich ein Roman, der noch eine Überarbeitung gebraucht hätte. Und anstatt der 368 Seiten, die das Ganze hat, hätte man das auch auf 250 Seiten erzählen können.
Ein schwerer Vorwurf an das Haus Rowohlt, am Biberhaus am Hauptbahnhof. Überhaupt, wenn sozusagen irgendjemand sich hier jetzt in der Lage sieht, uns Feedback geben zu wollen, dann tut das sehr gerne. Die Adresse steht in den Shownotes. Das,
liest die überhaupt jemand was? Aber das ist doch vielleicht eine gute Überleitung, dass wir das Haus Rowohlt nochmal animieren wollen, uns zu schreiben. Nein, aber wir wollen uns mit einem weiteren Roman beschäftigen. Denn Pascal, ich glaube, nach allem, was du erzählt hast, du musst dein Lesen ändern.
Meinst du?
Ja, ich mache dir mal einen Vorschlag. Was hältst du von Untergrund von Annegret Diepold?
Wie es der Zufall will, liegt das Buch von Annegret Liebhold, der Roman Untergrund, auch hier auf unserem Tisch in unserem kleinen Podcast-Studio von blankenese.de. Ein Debütroman aus diesem Jahr, im Februar schon erschienen bei Blessing. Und mit diesem Buch ist Annegret Liebhold vor einigen Wochen in Hamburg gewesen. Sie ist nämlich beim Haberfront Debütpreis nominiert gewesen und sie hat diesen Preis auch gewonnen. Ich bin Teil der Jury gewesen mit anderen Hamburger Buchhändlerinnen und habe deswegen sozusagen diesen Roman ja schon sehr intensiv gelesen und auch schon besonders lieb gewonnen und wollte deswegen sehr gerne diesen Roman hier heute mitbringen und vielleicht so ein bisschen ins Verhältnis setzen zu unserem ersten Buch. Ich sage aber auch erstmal kurz, worum es geht. Ein Roman, der in weiten Teilen in Franken spielt. Franka heißt denn auch die Hauptfigur. Wir begegnen ihr in der ersten Szene, wo sie als Referendarin mit einer Schulklasse am NSU-Prozess teilnimmt. Beate Zschäpe sitzt dort und es ist gerade die Sitzung im Prozess, in der dann Beate Zschäpe aussagt. Sie hat also eine Gruppe von Schülern dabei, die sich nicht so benehmen, wie man sich im Gericht benehmen soll, geht mit denen raus und einer der Jungs nimmt dann das Wort Nazi-Schlampe in den Mund. Müssen wir noch mal einmal rein zu dieser Nazi-Schlampe. Ja. Und dieser Ausdruck, der setzt etwas in Bewegung im Kopf der Hauptfigur Franka. Sie begibt sich dann also auf eine Reise in ihre Vergangenheit, physisch wie erzählerisch. Er geht zurück in die Heimat, trifft die Mutter, trifft die Verwandten. Der Vater ist gestorben und sie erinnert sich ihrer Jugend, die gerade im Jahr 2006, jedenfalls im Roman, eine besondere Wendung nahm. Denn in diesem Sommer, wir erinnern uns, die Welt zu Gast bei Freunden, wird Franka auch neue Freunde finden. Ja. Neue Freunde aus dem rechten Spektrum, wie man so schön sagt.
Man kann sogar sagen, aus dem rechtsextremen Milieu, wie sich im Laufe des Romans immer weiter herausstellt. Und ich finde, du hast das Reizwort dieses gesamten Romans, nämlich Nazi-Schlampe, ganz prägnant schon benannt. Und man muss sagen, allein das ist ein Zeichen, dass dieser Roman wahnsinnig gut gebaut ist. Denn an allen Stellen, die Schlüsselstellen des Romans sind, taucht dieses Wort wieder auf. Mhm. Es gibt noch verschiedene andere Themen und Blöcke, die immer wieder auftauchen. Zum Beispiel sind über das ganze Buch verteilt Zitate aus verschiedenen SA-Kampfliedern oder NSDAP-Sprech oder alles Mögliche, was mit der rechten Szene in den frühen 2000er Jahren zusammenhängt. Aber gerade dieses Wort Nazi-Schlampe hat für Franka eine ganz besondere Bedeutung, weil sie selber diese Vergangenheit ja im Grunde genommen dadurch evoziert oder die wieder hervorgerufen wird dadurch. Was mir besonders gut gefallen hat, da können wir vielleicht über die sprachliche Ebene und auch über die Bilder sprechen, die in diesem Roman auftauchen. Das ist, glaube ich, genau diese Fähigkeit, in einer sehr klaren und auch einfachen, sehr zugänglichen Sprache, die aber doch poetisch versetzt ist, Bilder zu finden für das Innenleben ihrer Hauptfigur. Mhm. Da ist zum Beispiel ein sehr eindrucksvolles Bild, wir haben noch gar nicht die Großmutter erwähnt, eine zentrale Figur, die Fuchsin, die im sogenannten Fuchsbau auch in diesem Dorf lebt. Und das ist wollte ich tatsächlich nur mal einflechten lassen, weil die eine große Rolle spielt. Und da ist auch eins dieser zentralen Bilder, als Franka zurückkehrt, findet sie einen Riss in der Küche dieses Fuchsbaus vor. Und man hat das Gefühl, dass allein durch diesen Riss der gesamte Konflikt, der sich in Franka abspielt, ihre Vergangenheit betreffend, auch die Vergangenheit ihrer Familie betreffend, zeigt.
Darf ich da gleich einmal ganz kurz einhaken, weil ich in der Tat finde, man kann das schnell verstehen, worum es geht. Es geht also um eine Jugendliche, die in rechte Kreise, in rechtsextreme Kreise abrutscht und dann entsteht vielleicht jetzt im Kopf derjenigen, die das hören, aha, das ist so ein politischer Roman, wo es um diese Mechanismen geht. Das ist auch wahr, dass es darum geht. Es ist aber ganz sicher sehr viel mehr, nämlich wirklich ein Roman, ein Heimatroman eigentlich, ein Familienroman, ein Dorfroman. Und sie erzählt eben nicht nur von dem politischen Phänomen des Abgleitens der irgendwie orientierungslosen Jugendlichen, der Aggression, diese Themen sind alle da drin. Sie erzählt noch viel größer eigentlich, ja, von dem ganz grundsätzlichen Problem der Herkunft. Und sie hat eben eine Sprache dafür und sie hat die Fähigkeit, Bilder, wie das, was, ja, du da gerade beschreibst, ja, dafür zu zeichnen.
Ja, und es ist, ich würde sogar sagen, es ist nicht nur eine Herkunftsdebatte, die sie damit auch anstößt, beziehungsweise auf die sie rekurriert, sondern es ist auch eine dieser, eine Debatte um die sogenannte Vergangenheitsbewältigung. Also es ist, am Ende wächst sich das Ganze ja aus in eine Geschichte, die sich mit der NS-Vergangenheit der möglichen Familie oder der eigenen Familie auseinandersetzt. Ja. Und das wird subtil eigentlich erst im letzten Drittel des Buches so richtig klar, was das Ganze noch beeindruckender macht, weil man zunächst einmal mit der doch sehr interessanten Figur Franka, mhm, auch mitfühlt und mitleidet. Sie ist eine, ja, in gewisser Weise Ausgestoßene, in gewisser Weise
eine Außenseiterin,
ja,
die sich für besondere Dinge interessiert. Das ist ja wirklich eigentlich mein Lieblingsmotiv,
oh ja,
in dem Buch. Wir treffen sie in einer der ersten Szenen, ich glaube in der ersten Rückblende, ja, in die Vergangenheit, an den Karpfenteichen, genau, die seit Generationen der Familie gehörten.
Ja.
Etwas, was dort in dieser fränkischen Gegend offenbar ganz ein alltägliches, ja, Bild ist. Große Teiche, die dann also zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr entwässert werden.
Genau.
Und man sammelt dann all diese Fische, die dann also eine bestimmte Größe erreicht haben, auf. Die meisten landen im Netz. Den Rest sammelt man dann noch, indem man in die Gummihosen steigt, mit, ja, der Hand auf und wirtschaftet also mit diesen Fischen.
Ja, und auch hier wieder ein ganz starkes Bild, wie sie dann später, als sie schon in die rechtsextreme Szene abgleitet, davon erzählt, dass die Frösche, die natürlich auch sich dort in der Umgegend dieser Karpfenteiche befinden, dass sie die mit den anderen Kindern immer gegen die, ja, Bäume geworfen hat.
Ja.
Und im Grunde genommen die ganze Brutalität.
Welche Frösche? Es ist eine fremde Art, eine,
ja,
eingewanderte,
genau,
Art,
das
die da nicht,
genau,
hingehört.
Das ist genau der Punkt. Und das ist eine, diese Brutalität, die überhaupt nicht reflektiert wird, sondern erst hinterher eine Rolle zu spielen, mhm, scheint, die taucht da schon auf.
Ja.
Und dieses...
Das, ja, merkt man tatsächlich fast erst beim zweiten Lesen,
ja,
welche Prägnanz diese Stelle eben hat. Ne? Da diskutiert sie dann wirklich mit ihrem Vater, mit dem sie dieses, ja, Fischen und dieses am Teich sitzen eben auch verbindet. Das war eben, ja, seine Tätigkeit, da wollte, ja, die Mutter niemals mitkommen. Und dann diskutiert sie darüber, was eigentlich Natur ist, was, ja, die Gesetze der Natur sind. Ja. Die sind hart,
ja,
bekannterweise. Genau. Und wir wissen, was passiert, wenn man diese Gesetze also auch auf die menschliche Sphäre überträgt.
Ja. Und es kommt ein weiteres hinzu. Die Figur des Vaters ist ja sehr interessant, weil Franka den schon verloren hat, als sie sehr jung war. Also tatsächlich noch nicht mal in der Pubertät, so habe ich das zumindest gelesen. Spielt für ihr Leben aber eine große Rolle. Also zum einen aufgrund seiner Heimatverbundenheit und dieser Liebe zur Natur, das würde ich schon sagen. Sie hat mit ihm auch immer viele Ausflüge unternommen. Sie beschreibt ihn als jemanden, der eigentlich gar nicht so wild darauf war, immer unterwegs zu sein, aber manchmal packte ihn dann die Lust und er wollte dann erkunden, was so in der Umgegend stattfindet. Und unter anderem zeigt er ihr auch einen jüdischen Friedhof, also einen verwunschenen Ort wirklich, der eine große Rolle dann noch spielen soll. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil tatsächlich die Leserinnen und Leser, ja, dieses starke Bild, auch wiederum eins dieser Bilder nochmal selber finden sollten. Aber das war für mich auch sehr eindrucksvoll, dass der Vater eigentlich für alles steht, was Franka Positives mit ihrer Heimat verbindet. Und auch diese Möglichkeit, die Heimat oder das, was man liebt, festzuhalten. Und gleichzeitig, da kommt dann das Bild, was mich am meisten beeindruckt hat, ist es etwas Unfertiges. Es gibt diese Szene, wo Franka zurückkehrt zu ihrer Mutter Ingrid und sich in das unfertige Bad begibt, was noch vor dem Tod des Vaters eigentlich fertig werden sollte. Und dann legt sie sich in diese staubbedeckte Badewanne und stellt plötzlich fest, als sie Stimmen von draußen hört und das abgedunkelte Zimmer aufhält, dass das alles nicht mehr modern ist, dass da ganz viele Dinge im Grunde genommen aus der Zeit gefallen sind. Ein wahnsinnig eindrucksvolles, ja, Bild, fand ich.
Denn in der Tat geht es doch wohl auch darum, wie Heimat zu bewerten ist. Und das ist,
ja,
nicht ein Roman. Franka wird sich am Ende zwar dafür entscheiden, doch die Heimat und das Dorf hinter sich zu lassen, ja, und sich sozusagen für die Welt zu entscheiden, die gerne als das Gegensatzpaar, ja, aufgemacht wird. Sie entscheidet sich dafür, dann doch eben sozusagen der Modernität auch ins Gesicht zu blicken. Aber es ist nicht so, dass die Heimat eben nur als negatives Gebilde, ja, formiert ist. Mit dem Vater geht eben einfach etwas zu Ende. Und das, genau, ist nicht in dem Fall, es ist also der Tod des Vaters, der sich einfach trifft mit der generellen Entwicklung, in der sich eben dann auch solche Leute vom Dorf zurückgelassen fühlen. Die berühmte Metapher des Zurückgelassenfühlens, ja, dafür. Das fand ich wiederum so eindrücklich. Ja, sie lässt Franka an einer Stelle darüber sinnieren. Also es gibt ganz viel, was Franka weiß, eben über, ja, diese Fischteiche, ja, etwa. Sie weiß auch, wie man einen Fisch ausnimmt. Ja, ja. Sie weiß auch, wie man einen Fisch tötet. Das ist auch immer durchaus etwas Brutales dann in immer der Tat, dabei. Ja. Aber sie hat wirklich Kenntnisse, intime Kenntnisse, und davon will einfach niemand mehr etwas wissen. Ja, es lohnt sich nicht mehr so zu wirtschaften. Die Leute interessieren sich für andere Dinge. Und alles, was irgendwie über Generationen gewachsen ist und einen Wert hatte, bricht den Leuten auseinander. Und dann suchen sie eben in der Tat auch nach Ventilen, nach Möglichkeiten. Man möchte nicht sich einfach sozusagen vorbehaltlos einfach der Karawane anschließen und weiterziehen, sondern man entwickelt Widerstand. Ja. Auch davon handelt dieses Buch. Das kann man bis dahin erstmal gut verstehen. Ne?
In der Tat. Und das ist auch ein Buch, die Moderne dringt ein in dieses dörfliche Idyll. Es geht um eine Umgehungsstraße, es geht später um ein Neubaugebiet. Also es gibt überall, ja, Momente, in denen die Gegenwart eigentlich ankommen soll in diesem Dorf. Und es gibt Menschen, die sich auf der einen Seite dagegen stellen und andere, die irgendwie gleichmütig im Strom schwimmen und das Ganze dann doch akzeptieren als die Veränderung, die es ist. Ich möchte noch ein Bild hinzufügen, weil das etwas ist, was vielleicht das Ganze beschreibt. Franka ist eigentlich der Weiher. Sie ist das stehende Gewässer. Das ist das, was immer mal wieder abgelassen wird und immer mal wieder aufgelassen wird.
Was übrigens aber auch modrig ist, finster, genau, undurchsichtig.
Schlammig, und man sieht sozusagen die Hand vor den Augen nicht. Und am Ende ist es dann aber doch so, dass sie sich für den Fluss entscheidet. Also die Moderne, die eigentlich alles fortreißt, aber auf der anderen Seite auch die Vergangenheit Vergangenheit sein lässt.
Hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Dieses Bild wird noch einmal in der Buchmitte aufgenommen.
Genau.
Als also dann von einem Karpfen einmal die Rede ist, der aus einem dieser Tümpel kommt. Ja, sein Habitat ist eben das Schlammige, das Undurchsichtige. Und der wird dann mit nach Hause genommen und wird in die Badewanne gesetzt,
genau,
bevor man ihn dann küchenfertig macht. Ja. Und die Erzählerin beschreibt dann, wie sie Mitleid mit diesem Tier hat, mit diesem plumpen Tier, das also wie auch die Dorfbewohner, ja, wenn man sie in die Schnelligkeit, in die Klarheit, in die durchsichtige Welt setzt, dann kommen die sich da nicht richtig am Platze vor.
Genau, um den modrigen Geschmack loszuwerden, setzt man den Karpfen in die Badewanne. Das fand ich auch ein starkes Bild, das stimmt.
Also ein Buch, in dem wirklich unheimlich viel drinsteckt. Ja. Ich finde, das macht wirklich Spaß, eben über diese vielen verschiedenen Ebenen zu sprechen.
Stimmt.
Es ist gar kein so besonders dickes Buch, es hat so 250 Seiten.
Ja.
Und wir haben uns gerade schon ans Rowohlt-Lektorat gewendet. Jetzt können wir uns nochmal ans Blessing-Lektorat wenden. Denn das ist ein Buch, bei dem ich den ganz ungewöhnlichen Eindruck hatte, dieses Buch hätte ruhig 100, 200 Seiten länger sein können.
Das stimmt. Finde ich auch.
Ne, wenn also Günter Grass dieses Buch geschrieben hätte, dann wäre es wahrscheinlich dreimal so lang. Da kann man auch drüber sprechen, ob das dann vielleicht zu lang ist.
Ja.
Aber ich würde diesem Buch wirklich gegönnt haben, dass man diese wunderbaren Motive sogar noch breiter, dass man den Mut gehabt hätte, das noch dem noch mehr Raum zu geben.
Ja, wir wünschen Annegret Liebhold, dass sie das in ihrem nächsten Roman dann tatsächlich versucht.
Also unter 500 Seiten lassen wir dann nicht gelten.
Ja, na gut. Reich-Ranitzky hätte gesagt, alles über 300 Seiten zu lesen, das ist ja im Grunde genommen nicht machbar und eine Quälerei für den Kritiker. Aber ich würde in dem Fall sagen, wir würden uns sehr drüber freuen. Bei Grass, das Beaumont sei noch erlaubt, wäre der Karpfen wahrscheinlich sogar eine eigene Figur geworden.
Siehst du wohl. Und wir würden jetzt wunderbare Plastiken irgendwo in der Landschaft rumstehen
haben. Genau.
Zwei Bücher über zwei junge Frauen, die ihren Weg in die Welt suchen. Und ich glaube, wir haben doch jetzt vielleicht doch ganz gut herausarbeiten können, warum uns das eine Buch besser gefällt als das andere. Das eine Buch hat schon ganz viele Leser und Leserinnen in Ordnung. Jetzt wünschen wir dem anderen Buch aber noch ganz, ganz viele.
Genau so ist es. Und wir wünschen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bequem liegen mögen und
lesen Sie ein Buch.